ich glaube, es ist die Heinrich-Böll-Stiftung, berechnet, dass allein in deutschen Haushalten pro Jahr, wenn alles Rindfleisch wäre, über 200.000 Rinder in der Mülltonne landen würden.
All die Dinge, die wir retten, die dürfen in keinster Weise mit Geld in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt, wir retten diese Dinge ehrenamtlich, kostenneutral und geben sie auch genauso weiter.
Vor circa 30 Jahren, da hat eine unserer Töchter in einer Bäckerei als Aushilfe gearbeitet. Und wenn ich sie abends abholte, da war ich immer ja erschrocken, wie viele Brötchen abends über waren und nicht mehr verkaufsfähig waren.
Dass Lebensmittel retten überhaupt nicht unser Ziel ist. Eigentlich wollen wir das gar nicht. Also es ist immer lustig, wenn man zu den vereinbarten Abholzeiten kommt und ein Mitarbeiter sagt, es tut mir ganz schrecklich leid, ich habe heute leider nichts für euch. Wo ich dann sage, Mensch, das ist doch super.
Mittlerweile hört man ja Nachhaltigkeit überall.
Ja, aber es ist halt, man muss es ja irgendwie mal erklären, worum es dann ja auch geht, ne?
Und genau das machen die zwei im Podcast Ausredefrei.
Mit dem Nachsatz, das kannst du eigentlich auch selber machen.
Die Luft, das Wasser, die Erde, wie auch immer, alles, was wir hier tun und machen, alles ist miteinander vernetzt. Ja, das ist doch wohl mal einfach.
Ja, voll easy.
Mit Daniel und Boris.
Ja, richtig.
Ausredefrei.
Bitteschön.
So, da sind wir wieder und ihr seid auch wieder da. Was freuen wir uns? Was freuen wir uns, dass wir so schöne Hörer haben? Wir bekommen selten Bilder zugeschickt, aber Boris, ist es nicht toll, dass wir immer noch da sind?
Ja, ist doch toll, oder nicht?
Und heute ist nämlich ein ganz, ganz besonderer Tag für uns und für euch, wenn ihr das hört. Das ist nicht irgendeine Folge, die heute auf eure Ohren kommt. Es ist unsere, sag es,
50.
Hätte doch keiner einen Pfifferling drauf gewettet. Sagt man das so?
Pfifferling? Ja.
Ja. Drauf gewettet, ne? Also fast zwei Jahre sind wir jetzt am Start und erfreuen uns wachsender Hörerschaft. Das macht uns sehr happy. Und ja, toll. Vielen Dank an euch da draußen, dass ihr weiterhin für Klickzahlen sorgt und das Ganze überhaupt sinnvoll macht hier sonst. Also, ich meine, grundsätzlich, die von Anfang an dabei sind, wissen ja, das ist ja auch so ein Freundschaftsding. Boris und ich sind, das hört man manchmal nicht, aber sehr gute Freunde und schaffen es manchmal einfach nicht, obwohl wir nicht weit auseinander wohnen, uns zu sehen. Und deswegen ist der Podcast auch so ein bisschen daraus entstanden. Aber trotzdem, mit Hörern macht das Ganze natürlich viel mehr Sinn.
Und?
Was denn noch?
Auch mit Gästen.
Ja, mit Gästen.
Und es kommen immer noch welche, ne?
Das ist
freiwillig.
Wirklich verrückt, ja. Wir hatten ja immer mal welche da. Und zur 50. Sendung haben wir uns natürlich schon überlegt, das kann jetzt nicht irgendwer sein. Ne? Wir haben sie bekommen.
Angela Merkel.
Und? Wer denn noch?
Ja, das ist eine richtig gute Frage.
Nee. Nein, Spaß beiseite. Wir sind nicht im Keller zu zweit, wir sind nicht zu dritt, nein, wir sind 18. Nein, vier. Vier Menschen versammeln sich hier, das heißt Boris und ich, wie immer, und zwei Gäste. So, jetzt wisst ihr noch nicht wer. Vielleicht stellt ihr beiden euch einfach mal vor.
Ja, hi, danke, dass wir hier sein dürfen. Ich bin Tina.
Hallo, Tina.
Hallo, und ich bin Klaus.
Ja, so, und die ganz gewieften Zuschauer, die haben das gerade vielleicht erkannt. Denn Klaus war schon mal für ein paar Minütchen bei uns schon mal vor dem Mikro oder hinter dem Mikro, je nachdem von wo man guckt. Aber nämlich beim Grünen Quartier, beim ersten, wo wir dabei waren. Ne?
Genau.
Genau. Und Klaus, vielleicht erzählst du noch mal eben, warum seid ihr beiden denn hier? Was bringt ihr denn für eine Expertise mit? Was könnt ihr denn?
Ja, genau. Tina und ich, wir sind vom Bezirk Foodsharing in Soest. Wir sind dort die Botschaftenden und unser Thema ist die Lebensmittelverschwendung. Also im Prinzip Nachhaltigkeit und unser Fokus liegt darauf, wie gehen wir eigentlich mit Lebensmitteln um, die weggeworfen werden. Das liegt uns am Herzen und darüber aufzuklären, dass eben nicht Lebensmittel in der Mülltonne landen. Das ist unser Thema.
Mhm. Und da in eurem Club in Soest, wie viel seid ihr da so?
Wir sind aktuell um die 200 Ehrenamtliche.
Wow, okay.
Die sich engagieren.
Nicht schlecht.
Genau. Wobei es uns in erster Linie darum geht, über das Thema aufzuklären und Menschen zu informieren, ins Boot zu holen. Was kann eigentlich jeder Einzelne dagegen tun, dass es eben gar nicht erst dazu kommt, dass Lebensmittel weggeworfen werden?
Ich habe direkt vorneweg schon einen super Tipp. Nicht hungrig einkaufen gehen.
Sehr gut.
Ich falle aber auch immer regelmäßig noch drauf rein. Naja, genau. Okay, boah, 200. Guck mal, wieder was, weswegen sich für mich privat schon lohnt, das hätte ich ja nie gedacht.
200? Also Soest oder Kreis Soest?
Bezirk Soest.
Was heißt, was ist ja genau, dann grenzt mir das doch nochmal ein.
Ja, also der Bezirk Soest umfasst das Stadtgebiet Soest, die Gemeinden Bad Sassendorf, Möhnesee, Lippetal, Ense. Habe ich irgendwas vergessen, Klaus?
Nein, das sind sie.
Das genau. sind sie.
Mhm. Okay. Bezirk Soest, krass.
Okay, dann, und dann weiß ich aber auch schon, ihr habt ja auch so Regale oder Kühlschränke oder so an diversen Orten platziert, wo dann ja quasi gerettete Lebensmittel sich einfach genommen werden dürfen. Ist das richtig?
Das ist korrekt, genau. Also wir nennen diese Regale Verteiler. Die schreiben sich auch tatsächlich F-A-I-R. Mhm. Hintergrund ist einfach der, dass wir somit die Möglichkeit schaffen, viele Menschen an der Lebensmittelrettung zu beteiligen und vor allen Dingen auch erstmal sichtbar zu machen, über was sprechen wir eigentlich ständig. Das sind, wie gesagt, Regale, teilweise auch Kühlschränke, wo Lebensmittel hingebracht werden können. Jetzt nicht nur von uns, also wenn wir diese Verteiler beliefern, dann tun wir das nicht im Rahmen von Foodsharing, sondern auch als Privatperson. Das kann aber jeder. Also jeder Bürger hat die Möglichkeit, Dinge, die er selber übrig hat, dorthin zu bringen. Und andere Menschen können einfach kommen und sich sagen, Mensch, super, genau diesen Joghurt brauche ich jetzt, dann nehme ich ihn mit.
Mhm. Okay, du sagst als Privatperson und aber ihr werdet schon auch kontaktiert von, aber wie muss ich mir das vorstellen? Also kommen auch Landwirte auf euch zu oder irgendwelche Supermarktketten und sagen, boah, ja, hier ist, da verfällt bald was und macht mal oder wie geht das?
Sowohl als auch. Also es gibt Landwirte, es gibt Handelsketten, die auf uns zukommen und sagen, können wir mit euch zusammenarbeiten? Oder aber wir sprechen eben Betriebe an und fragen, fallen Lebensmittel an, die ansonsten weggeworfen werden und seid ihr bereit, dass wir diese abholen und weitergeben können? Ganz wichtig ist in diesem Kontext, dass man sagt, zunächst bekommt immer die Tafel. Also wir stehen nicht im Widerspruch zur Tafel, sondern wir sehen uns als Ergänzung zur Tafel.
Ne? Mhm. Ja. Und das bedeutet, wenn da auch Landwirte dabei sind, dann seid ihr quasi überrollt worden dieses Jahr von Kartoffeln oder wie muss ich mir das vorstellen? Weil das hat man ja schon ab und zu in der Presse mal mitbekommen, dass da Unmengen übrig waren. Und wie war das noch? Boris, das kannst du vielleicht mal eben zwischendurch, ich meine, das könnt ihr natürlich auch erklären, aber Boris ist so ruhig. Ich dachte, was denn? Ich hole ihn mal ins Gespräch. Also, dass wir viel zu viele Kartoffeln hier im Land hatten, lag aber nicht daran, dass wir so viele deutsche Kartoffeln essen, sondern dass außerdem aus dem Ausland noch ganz, ganz, ganz viele kommen. Ja. Ne? Und weil es da Verträge gibt und so weiter, Handelsverträge. Ist das richtig?
Genau. Es ist eine Mischung aus verschiedenen Dingen. Ja? Also einmal, das ist der klassische Handel. Und die Frage ist, zu welchem Preis ich meine Kartoffeln ja anbiete. Und wenn der Abnehmer sagt, ach nee, zu dem Preis nehme ich es nicht, gerade die großen Ketten, und weil es im Ausland günstiger ist, dann nehmen sie die aus dem Ausland. Und es gab natürlich auch einen Run auf die Kartoffeln, also im Anbau. Weil immer mehr, ich meine, weiß nicht, in der Region hier hat man das vielleicht auch wahrgenommen, dass immer mehr sich auf die Kartoffel gestürzt haben und vielleicht nicht mehr auf die Energiepflanze. Ja, und das kommt dann eins zum anderen. Dann habe ich eine Überproduktion. Ja.
Nicht zu vergessen, das Rekordjahr letztes Jahr. Mhm. Also in den Jahren davor war die Ernte eher durchschnittlich. Das letzte Jahr war ein absolutes Rekordjahr. Das heißt, die Kombination aus Vergrößerung der Anbauflächen und Rekordernte haben eben auch dazu geführt, dass die Lager entsprechend voll sind.
Und warum ist man von den Energiepflanzen weg? Liegt das an der Politik?
Auch. Also die Rahmenbedingungen für Biogasanlagen waren undurchsichtig. Es gibt Leute, die haben zugemacht, nicht weiter investiert. Mhm. Und wir merken ja jetzt gerade, dass es sinnvoll ist, doch vielleicht eine Grundenergieversorgung aus diesen Biogasanlagen zu haben. Die Frage ist halt nur, ob die da mit Energiepflanzen oder halt eben mit Reststoffen oder Gülle, Mist und etc. Das gibt ja nochmal eine andere Diskussion jetzt, glaube ich. Aber aus dem Bereich hat sich einiges auch regulatorisch halt eben getan, weil bestimmte Gesetze auslaufen, geändert werden und das war undurchsichtig für viele Biogasanlagenbetreiber.
Okay, also und nun gab es diese Unmengen an Kartoffeln und wie seid ihr denn da vorgegangen? Also wie wird man der Sache denn her?
Also in dem konkreten Fall, der jetzt auch kürzlich in der Presse war, ist es tatsächlich so gewesen, dass uns der Hof angeschrieben hat mit der Frage, ob wir die Möglichkeit hätten, Kartoffeln abzunehmen. Der Hof verschenkt oder spendet Kartoffeln und daraufhin liefen bei uns im Bezirk die Anfragen, wer wie viele Kilo Kartoffeln weiterverteilen kann. Das haben wir entsprechend gesammelt, sind dann letztendlich auf eine Summe gekommen von rund 3,5 Tonnen Kartoffeln, die wir in der Lage sind, weiter zu verteilen und ja, haben das dann mit dem Betrieb kurzfristig abgestimmt, sind dorthin gefahren mit entsprechenden Anhängern und Fahrzeugen und haben die Kartoffeln eingeladen.
Und die habt ihr dann alle zu Pommes verarbeitet und dann irgendwo verkauft? Oder was macht man mit so vielen Kartoffeln?
Imbissbude eröffnet.
Imbissbude, genau. Ja. Nee, das ist ja ein ganz wichtiger Punkt bei uns. All die Dinge, die wir retten, die dürfen in keinster Weise mit Geld in Zusammenhang gebracht werden. Das heißt, wir retten diese Dinge ehrenamtlich, kostenneutral und geben sie auch genauso weiter. Ne? Mhm. Und letztendlich haben wir dann diese Menge an Kartoffeln weitergegeben an unsere Foodsaver-Gruppe, das war jetzt in dem Fall eine Größenordnung von knapp 35 Leuten. Die haben sich entsprechend die Säcke ins Auto geladen und dann weiterverteilt.
Mhm. Also ein Schneeballsystem quasi.
So ist es.
Genau.
Aber warte mal, Schneeballsystem hat immer was Negatives, finde ich.
So?
Ja, das Schneeballsystem ist doch immer eigentlich, also verbindet man doch mit.
Wo du immer drauf reingefahren bist früher.
Ja, ja, genau.
Die kennen auch die Kettenbriefe und so weiter.
Genau.
Ah, okay.
Aha.
Ja. Crazy. Ich würde das gerne einen anderen Begriff benutzen.
Ja, und auch da haben wir etliche Kartoffeln noch zur Tafel gebracht. Zum Abschluss dieser Aktion. Also auch da ein großer Anteil ist zur Tafel gegangen.
Also das ist wirklich gut. Wir sind eng vernetzt mit der Soester-Tafel. Oftmals kommt immer die Frage auf, ja, wenn ihr Lebensmittel rettet und die Tafel auch Lebensmittel rettet, dann nehmt ihr doch der Tafel im Prinzip was weg. Mhm. Aber genau das ist nicht der Fall. Also es gibt zwischen den Dachverbänden Foodsharing und dem Dachverband der Tafel eine ganz strikte vertragliche Regelung, die besagt, die Tafel hat immer Vorrang. Mhm. Das heißt, auch bei den Supermärkten, mit denen wir kooperieren und die Tafel kooperiert, kommt immer erst die Tafel und das, was die Tafel nicht mitnehmen kann, weil auch da gibt es begrenzte Lagerkapazitäten oder andere Gründe, das nehmen dann wir mit. Wenn wir aber große Mengen von Lebensmitteln haben, dann nehmen wir regelmäßig Kontakt auf zur Tafel und fragen, Mensch, könnt ihr das gerade gebrauchen und bringen es dann eben entsprechend auch dorthin.
Mhm. Okay, und ja, jetzt macht ihr das alle ehrenamtlich und du sagtest ja schon gerade, dass da Geld darf da keine Rolle spielen. Aber dann ist das quasi für euer Ehrenamt, wenn ich mir jetzt überlege, okay, ihr organisiert euch einen Anhänger und fahrt da los und so. Also es gibt ja Kosten, die auf euch zukommen. Mhm. Und wenn es nur ein paar Liter Sprit sind, aber ne, die werden dann aber von euch selber getragen oder sammelt ihr Spenden ein für solche Sachen oder wie geht das?
Nein, die werden komplett von jedem Foodsaver, so nennen wir uns, selbst getragen. Genau. Mhm.
Okay. Das ist wie bei uns, ne? Unser ist auch ein teures Hobby.
Was hier im Keller sitzen und Wasser trinken.
Ja, so noch ein Mikro kaufen und noch eins. Und jetzt kommen zwei Gäste. Oh Gott, oh Gott.
Deshalb sagen wir auch, jeder Foodsaver darf von den geretteten Lebensmitteln einen gewissen Anteil für sich selber behalten, als Gegenwert, wenn man so will, für eben diesen Einsatz, den er bringt. Ne?
Also das hört sich ja schon alles sehr organisiert an. Also ich habe noch nicht ganz verstanden, wie kommen jetzt sozusagen die, die was über haben, auf euch zu? Also ist das jetzt schon so etabliert, dass die genau wissen, wo sie anrufen müssen? Oder seid ihr, rennt ihr da rum wie die Wilden und sprecht alle an? Also wie kommt man denn zusammen?
Sowohl als auch. Also wir sind präsent, ja, wenn man ins Internet geht, da sieht man auch, wen man bei uns ansprechen muss. Oder aber wir sprechen die Betriebe gezielt an. Das ist so.
Ja. Genau. Also wir arbeiten ja auch mit großen Ketten zusammen, mit Supermarktketten. Und Foodsharing an sich ist ja eine internationale Organisation. Das machen wir ja nicht nur hier. Das ist ja, wir sind glaube ich insgesamt
190.000. Also genau, 200 im Bezirk. Aber Foodsharing gibt es seit 2012, Ursprung in Berlin damals, in Deutschland, in Österreich und in der Schweiz. Und insgesamt sind glaube ich im Moment über 190.000 Foodsaver bei Foodsharing registriert und aktiv. Okay. Also ist schon eine riesige, riesige Gruppe, ehrenamtlich wohlgemerkt, die sich alle über eine Plattform organisieren, kommunizieren. Also ist sehr gut organisiert.
Also okay, das heißt dann habe ich es dann vielleicht jetzt auch besser verstanden. Also es gibt auch eine zentralere Organisation, die mit den großen Ketten auch spricht, was sich dann sozusagen in die Breite
runterbricht. Also wenn wir eine große Kette haben, da rennt man nicht hier zu einer Filiale hin und in München rennt einer hin, sondern dann gibt es einen Key Account Manager, der in der Zentrale vorstellig wird. Und wenn da das Go gegeben wird, dann geht es runter in die Bezirke und dann werden da die anderen die Filialen, die regionalen Filialen angesprochen.
Ja, cool. Ja. Also das heißt ja, das eine sind ja Lebensmittel, die in den Märkten sind, die dann über sind. Aber ich habe auch schon persönlich mitbekommen, es gab ja auch mal keine große Festivität und da ist irgendwie was übergeblieben von verarbeiteten Lebensmitteln. Dann kann man euch ja auch ansprechen. Da frage ich mich gerade, wie weiß man denn dann, wen man da ansprechen muss? Oder weiß man überhaupt, dass man euch ansprechen kann, denke ich gerade.
Also daran arbeiten wir ja ständig, ja, dass wir noch präsenter werden. Ich finde, da hat sich in den letzten anderthalb Jahren richtig viel getan. Wir haben einen super Insta-Account, wo viel drüber läuft. Auf der Plattform sind unsere Kontaktdaten genannt. Ja, wir versuchen regelmäßig auch in der Presse zu erscheinen. Also da sind wir schon sehr aktiv, was das angeht.
Ja, aber es geht immer noch mehr, keine Frage. Ne? Ja.
Und dann geht das wirklich so, also nochmal das praktische Wort. Ich habe jetzt einen großen Geburtstag, 50.
Ja.
Und leider kamen von 500 nur 100, weil die mich alle nicht mehr mochten. Nein. Also es bleibt halt irgendwie was über und dann rufe ich an. Ja. Und dann kann man, dann kommt ihr am gleichen Tag noch und holt die Sachen dann quasi ab und dann verteilt ihr die über euer Netz quasi.
Dann über unser Netz, weil das zubereitete Speisen sind, die können wir nicht in unsere Verteiler bringen, dann über unser Netz. Wichtig ist dann, dass diese Lebensmittel eben, die übrig bleiben, nicht in der Mülltonne landen, sondern verzehrt werden.
Mhm. Und ihr habt wahrscheinlich auch starke Regeln, an die ihr euch halten müsst, von wegen Kühlkette und so weiter, ne?
Absolut. Ja.
Nee, bitte, mach doch.
Absolut, also das ist ganz wichtig, was du ansprichst, Daniel, gerade bei den Verteilern. Bei den Verteilern stehen wir beim Gesundheitsamt in den Büchern. Wir sind Betreiber des Verteilers und wir müssen gewährleisten, dass die richtigen Lebensmittel drin liegen und dass die Kühlkette eingehalten wird. Also absolut, jeder unser Foodsaver nimmt jährlich an einer Hygieneschulung teil. Wenn Kühlware gerettet wird, dann sind die entsprechenden Kühlboxen mit Elementen und so weiter immer mit sich zu führen.
Mhm. Dann erklärt doch nochmal das Verteilersystem, wie das dann funktioniert. Mhm.
Ja, Verteilersystem ist wie folgt. Wir meinen, an der Stelle wäre ein Verteiler sehr gut. Dann würden wir denjenigen, der für den Ort verantwortlich ansprechen und würden fragen, ob er sich vorstellen kann, dass wir einen Verteiler aufstellen. Beispiel, wir haben einen Verteiler im Stadtteilhaus Soest. Da haben wir mit der Stadt Soest gesprochen. Im Soester Süden ist das Stadtteilhaus. Wir haben uns an den Tisch gesetzt. Ja, und dann sind wir übereingekommen, haben gesagt, ja, ein Verteiler, der macht dir Sinn, das wollen wir ausprobieren. Und dann ist ein Regal und an der Stelle auch ein Kühlschrank eingerichtet worden. Mhm. Ja, und dieser Verteiler, der ist zugänglich für jeden, der etwas reinlegen möchte oder aber mitnehmen möchte. Also jeder Privatmann kann dort auch etwas reinlegen. Wir müssen nur darauf achten, dass die richtigen Waren da reinlegen. Nicht, dass man auf einmal eben Lebensmittel, zum Beispiel Fisch, der das Verbrauchsdatum überschritten hat, was gesundheitsschädlich sein kann, im Verteiler liegt. Also wir müssen uns darum kümmern. Hygiene, wie gesagt, und Inhalt der Waren, die drin liegen, da müssen wir drauf achten.
Das heißt, ihr kontrolliert regelmäßig?
Wir kontrollieren regelmäßig, halten das auch fest. Und das Gesundheitsamt, die Lebensmittelkontrolleure, die kommen auch regelmäßig und schauen nach, ist alles in Ordnung.
Also, das ist ja super. Ja. Man hat ja wirklich ein System geschaffen, was ja auch von den Behörden, sage ich mal, akzeptiert ist. Das ist natürlich klasse.
Und wir arbeiten daran, dieses Verteilersystem auszubauen. Wir haben einen Verteiler im Stadtteil aus Soest. Wir haben einen Verteiler in der FH ohne Kühlschrank. Wir haben einen Verteiler in der Sozialberatungsstelle der Pertestiftung. Und wir stehen im Gespräch mit einem Verteiler im Sozialamt der Stadt und einem weiteren Verteiler in der Gemeinde Bad Sassendorf. Also wir möchten das Verteilersystem weiter ausbauen.
Im Bezirk sozusagen.
Im Bezirk,
und ja. Gibt es da gewisse Anforderungen für? Oder kann sich jetzt, wenn das jemand hört, sich bei euch melden? Er hätte vielleicht eine Möglichkeit. Im Gemeindehaus, keine Ahnung.
Ich habe in der Küche einen Kühlschrank.
Ja, also wichtig ist dabei natürlich, das darf jetzt nicht 24/7 zugänglich sein. Also wir legen schon Wert darauf, aufgrund der Erfahrung in der Vergangenheit, dass das schon teilgeschlossene Räume sind, wo eben auch jemand da ist, der regelmäßig mal schaut, benehmen sich die Menschen so, wie sie es sollen, wenn sie was rausnehmen. Mhm. Genau.
Wir hatten ja mal einen Verteiler, ich weiß nicht, ob ihr euch daran erinnern könnt, es war vor meiner Zeit bei Foodsharing, aber ist mir zu Ohren gekommen, der war an der am Schlachthof eingerichtet, ist wohl auch sehr gut angenommen, aber musste hinterher, ja wegen Besonderheiten, sage ich jetzt einmal, dann wieder geschlossen werden. Also da ist nicht alles gut gelaufen.
Das war sehr schade, es gab einige wenige Menschen, die das Prinzip ausgenutzt haben, aufgrund dessen ist er eben dann geschlossen worden.
Ja, genau. Aber das System als solches, das finden wir sehr gut. Da haben auch andere Nutzen, die sehen auch, was mit den Lebensmitteln passiert. Und das möchten wir weiter ausbauen.
Okay.
Und daneben haben wir, das sei an dieser Stelle vielleicht auch noch angeführt, noch Abgabestellen. Abgabestellen sind Stellen, da übergeben wir Lebensmittel einer Organisation, zum Beispiel Kindergärten. Die empfangen die Lebensmittel und sind dann für die Lebensmittel verantwortlich. Also nicht wir als diejenigen, die dafür verantwortlich sind, sondern die Kindergärten. Und da haben wir einige Abgabestellen auch.
Okay. Das heißt, gibt es denn auch eine Art Verteiler, wo man sich anmelden kann? Habt ihr sowas auch schon irgendwie gemacht? Keine Ahnung, wenn jetzt irgendwie bei der Hochzeit oder bei dem Geburtstag halt Unmengen an Kartoffelgratin überbleiben, dann
meinst du so eine WhatsApp-Gruppe oder
wie? Ja, sowas in der Richtung. Oder geht das rein über das Netzwerk, dass die wissen, ich muss dann wieder die Leute ansprechen?
Ja, also im Moment haben wir das nicht. Im Moment stehen ja die einzelnen Personen oder eben, wie gesagt, im Internet oder im Instagram-Kanal, ne?
Also man kann sagen, grundsätzlich, wenn du jetzt deinen Geburtstag feierst mit deutlich weniger Menschen, was ich sehr schade fände, aber...
Ja, ist aber im Rahmen des Möglichen. Ich weiß auch noch nicht, ob ich komme.
Dann sollte man den Leuten sagen, informiert euch mal eben im Internet, auf unserer Bezirksseite, sprecht uns an, Klaus oder mich, und wir vermitteln euch dann Foodsaver, die hier auch in der Nähe wohnen, die dann entsprechend unterstützen bei der Rettung.
Also wenn solche Situationen bisher, es waren noch nicht viele, aber wenn sie aufgekommen sind und eingetreten sind, das hat immer geklappt. Also bei 200 Menschen, wenn wir das in die Gruppe schreiben, wer hat Zeit, wer kann holen, das und das gilt zu retten, das ist immer gelaufen.
Okay. Mich interessiert gerade mal noch ein bisschen was jetzt persönlich bei euch. Welchen Zeitaufwand hat das ungefähr? Also das wird ja natürlich von Woche zu Woche unterschiedlich sein, aber kann man da so ungefähr sagen, von bis so und so viele Stunden sind das pro Woche? Und wie habt ihr den Weg dahin überhaupt gefunden? Wie war euch das immer schon ein wichtiges Anliegen, weil ihr einen Blick dafür hattet, wie nervig das ist, wenn jetzt die Möhre nicht gerade gewachsen ist, dass die jetzt dann nicht in den Handel darf? Oder keine Ahnung, wie ging das los?
Soll ich anfangen?
Mach ruhig.
Ja, okay. Also bei mir ist das in den Corona-Zeiten entstanden. Da hatte man ja grundsätzlich viel mehr Zeit, sich mit anderen Dingen mal zu beschäftigen. Ich habe mich so ein bisschen eingelesen in das Thema und bin tatsächlich auch über den Film Taste the Waste gestoßen. Das ist auch ein Film, den die Gründer von Foodsharing gedreht haben über das Thema Lebensmittelverschwendung. Und dieser Film hat mich schockiert. Der hat mich wirklich schockiert. Mal als Beispiel, bei der Kartoffelernte bleiben 50% aller Kartoffeln einfach auf dem Feld liegen, weil sie eben durch den Gruber, heißt das Gruber? Ich weiß es nicht, durch die Maschine durchfallen, weil sie eben zu klein sind, zu unförmig, wie auch immer. Und das ist ja schon eine enorme Verschwendung. Zeitgleich ist eine gute Freundin von mir bei Foodsharing gestartet, die mir dann auch gesagt hat, Mensch, mach doch da einfach mal mit. Ne? Wir legen den Wert darauf, die Leute zu informieren. Wir retten Lebensmittel vor der Mülltonne. Ja, und so ist das bei mir gekommen.
Bei mir war der erste Eindruck so vor circa 30 Jahren, da hat eine unserer Töchter in einer Bäckerei als Aushilfe gearbeitet. Und wenn ich sie abends abholte, da war ich immer ja erschrocken, wie viele Brötchen, Brote, süße Backwaren abends über waren und nicht mehr verkaufsfähig waren. Also im Prinzip damals waren es für den Bauern zur Seite gestellt worden. Und das hat mich da sehr nachdenklich gemacht, aber dann geriet es wieder in Vergessenheit, das Thema. Beruf und andere Dinge standen im Vordergrund. Ja, aber dann war es wie bei Tina, da war Corona. Ich war zwischenzeitlich in Ruhestand gegangen und hatte Zeit. Und dann habe ich viel im Internet gelesen, das Thema Klimawandel interessierte mich immer schon. Und wenn man sich mit dem Klimawandel beschäftigt, dann ist man nicht nur bei den Themen Mobilität und Gebäudemanagement, sondern irgendwann auch bei dem Thema der Ernährung. Und wenn man bei dem Thema der Ernährung ist, dann ist man auch bei dem Thema Lebensmittelverschwendung. Und das Thema, das hat mich vor allen Dingen interessiert. Wie entsteht Lebensmittelverschwendung? Worauf zahlt Lebensmittelverschwendung ein? Was bewirkt Lebensmittelverschwendung? Wie viel CO2 wird durch Lebensmittelverschwendung letztendlich produziert? Mhm. Und dann war ich bei Foodsharing und da habe ich mich dann im August 21 angemeldet.
Mhm. Und ja. Ja, spannend.
Ja, und ich sag mal, das Thema, über das wir bisher gesprochen haben, Lebensmittelrettung. Ja, dadurch ist Foodsharing bekannt geworden. Uns ist eigentlich viel wichtiger, dass es dazu gar nicht kommt. Also diese Information, wir sind gerne auf Veranstaltungen, wir machen gerne Vorträge, wir unterhalten uns gerne mit Menschen. Wie groß ist eigentlich Lebensmittelverschwendung? Was bewirkt das? Wie viel Fläche wird unnötig beackert für Lebensmittel, die hinterher weggeworfen werden? Wie viel CO2 entsteht? Und. Und was kann jeder Einzelne letztendlich ja in seinem Umfeld dazu tun, damit es dazu nicht kommt? Regional, saisonal, nur als Beispiel, weniger CO2, als wenn es von Übersee kommt und. All diese Dinge, ja, darüber zu diskutieren. Was ist MHD? Mindesthaltbarkeitsdatum.
Tödlich
ja.
Ab.
Ja, tödlich genau. Ab, genau. Ja, genau, richtig, Daniel. Ne? Oder der Unterschied zu Verbrauchsart. Und diese Dinge, da mit der Bevölkerung in Austausch zu kommen, darüber zu sprechen, das ist uns sehr, sehr wichtig.
Gut, dass du es jetzt angesprochen hast. Ich wäre jetzt auch darauf gekommen, dass das Lebensmittel retten überhaupt nicht unser Ziel ist. Eigentlich wollen wir das gar nicht. Mhm. Also es ist immer lustig, wenn man zu den vereinbarten Abholzeiten kommt und ein Mitarbeiter, das kommt selten vor, aber ein Mitarbeiter sagt, es tut mir ganz schrecklich leid, ich habe heute leider nichts für euch. Wo ich dann sage, Mensch, das ist doch super. Also gerne mehr davon von solchen Tagen. Ne? Das wollen wir eigentlich gar nicht machen. Wir wollen viel früher ansetzen. Wir wollen immer und immer wieder über das Thema reden, mit den Leuten ins Gespräch kommen. Das ist unser Hauptziel. Also wir sind im Prinzip ja eine Bildungsorganisation. Ne? Mhm. Wir arbeiten ganz viel mit Kindern in Kindergärten. Und es ist total spannend, wie offen Kinder für dieses Thema sind. Allein die Frage, was macht ihr mit so einer Banane, die schon so richtig braun ist, die von außen echt nicht mehr schön aussieht? Esst ihr die noch oder schmeißt ihr die weg? Und das ist irre, was da für Antworten kommen.
Ja, ja. Ja. Genau.
Und wenn die Kinder davon nur ein Stück weit mit nach Hause nehmen in die Familien, dann haben wir echt schon was gewonnen. Als Beispiel auch, wir waren beim Altstadtfrühling, hatten wir einen Stand. Und da habe ich wirklich mal provokativ erwachsene Menschen gefragt, erklären Sie mir doch mal, was das Mindesthaltbarkeitsdatum bedeutet.
Hm. Und es ist. Das ist wie wenn ich Boris fragen würde, was ist Abseits? Könnte er auch nicht.
Das ist ein Gerücht.
Genau, und es ist tatsächlich so, also im Schnitt würde ich mal sagen, 8 von 10 Leuten wissen die genaue Definition nicht, was es bedeutet. Mhm. Wir können ja mal einen Test machen. Ihr wisst das ja sicherlich. Was bedeutet?
Wir haben sogar mal eine Folge dazu gemacht.
Mindesthaltbarkeitsdatum.
Ja, ganz am Anfang mal irgendwas.
Das sind Profis.
Naja,
ja, auch die Unterschied.
Lass den Profi sprechen.
Du musst ja was gelernt haben.
Deswegen das ist viel zu lange.
Ja. Nee, nein, also, halt, weißt du es noch?
Ja.
Ja, dann mach.
Ja, also ich glaube, also Mindesthaltbarkeitsdatum heißt nicht, dass man stirbt, wenn man einen Tag danach dann den Joghurt isst. Man soll sich danach auf seine Sinne verlassen, ne? Riechen, angucken, schmecken und so weiter. Und Mindesthaltbarkeitsdatum ist eigentlich nur das Versprechen, dass bis zu diesem Tag die Qualität und der Geschmack und so weiter beibehalten bleibt. Und danach kann es vielleicht ein bisschen fader oder was weiß ich sein, aber ist nicht sofort halt gefährlich oder so.
Ist sehr das? Gut. Ja? Richtige ja, Antwort.
Eins. Wobei ich würde eins noch ergänzen.
Ah, klar.
Doch. Weil ja, klar. Du hast ja mit die Sinne nutzen, die würde ich auch vor dem Ablauf des MADs machen, weil wenn du den Joghurt draußen hast stehen lassen.
So ist es.
Ja, und ach, der ist ja schön grün geworden. Ist das Pistazien-Joghurt? Nee, auch vielleicht auch nicht. Nee. Aber das ja, mit der Qualität ist halt wichtig. Und da gibt es ja auch noch das andere Verbrauchen bis.
Verbrauchsdatum, genau.
Ja. Bis man es auch verbraucht haben muss.
Richtig.
Dass uns nicht mehr gesichert ist, dass es noch gesund ist.
Genau, aber es ist tatsächlich wirklich so, ganz, ganz viele Erwachsene haben mir gespiegelt bei der Veranstaltung, wenn sie einen Joghurt haben, der 3 Tage über diesem schändlichen Datum ist, dann würden sie ihn nicht mehr essen.
Mhm.
Und das schockiert einfach. Und das zeigt uns auch, dass wir an der Stelle noch viel mehr aufklären müssen, dass dieses Datum für den Verbraucher überhaupt keine Bedeutung hat, wenn man seine Sinne einsetzt. Also so ein Naturjoghurt beispielsweise, den könnt ihr locker Monate später noch verzehren. Das ist überhaupt kein Problem, wenn ihr eben das, was du gerade gesagt hast, einfach schaut, ist der Deckel gewölbt, riecht er noch gut, schmeckt er noch gut. Ne?
Ja, aber wir können gerne nochmal unsere Folge teilen. Nein, oder hört es euch nochmal an, ob das alles richtig ist, weil wir haben das auch nochmal ein bisschen breiter versucht zu erklären. Da wollte ich auch nochmal hinaus jetzt. Das hat ja was damit zu tun, dass diese Regel eingeführt ist, dass die Unternehmen sich absichern. Es ist ja nur die Absicherung des Unternehmens, das ein Produkt zum Verkauf stellt, dass die Qualität noch bis zu dem Datum gesichert ist. Aber es hat nichts damit zu tun, dass man das noch essen darf oder nicht oder ob das nur gut ist und sowas. Das genau. Ist ja genau, ne, und man hat, und das haben sie natürlich, also wenn ich das mal so ein bisschen so ketzerisch sagen darf, auch natürlich gerne mitgenommen, weil dann verkaufe ich natürlich auch mehr, ne, wenn das genau. MAD überschritten ist. Ach ja, muss ich wegschmeißen, kaufen mir einen neuen. So, und das ist natürlich, das muss man ja wissen. Also das eine, ich sage immer, es gibt ja, man sollte empathisch sein, in dem Sinne zu verstehen, was eigentlich Unternehmen denken und warum sie es machen. Bewusst oder weil sie dazu gezwungen sind durch die Regeln. Aber ich bin ja Konsument und kann ja selber, ich bin ja frei dabei zu entscheiden, wie ich damit umgehe. Und jetzt hast du das eben so aus diesem privaten Umfeld erklärt, wie man mit einer braunen Banane umgeht zum Beispiel oder dem MAD. Ist es nicht auch so, dass eigentlich auch bei den Ketten, bei den Produzenten, wenn ich eine Veranstaltung mache, wenn ich ein Catering mache, dass es da auch Dinge gibt, auf die ich eigentlich achten sollte, muss. Da muss ja auch Bildung oder Aufklärung stattfinden bei dem Thema Verschwenden.
Ja, aber also wenn man weiß, dass 50-60% der Lebensmittelabfälle in den privaten Haushalten stattfinden, Lebensmittelverschwendung, da glauben wir, dass unser größtmöglicher Ansatzpunkt in der Bevölkerung ist, über diese Dinge zu informieren. Bei den Lebensmittelketten, da haben wir weniger Einfluss auf Bestellwesen. Da kann man über die, klar hat da Foodsharing eine Position, und über gemeinsam mit anderen Organisationen etwas versuchen zu erreichen und auch Richtung Politik, dass da bestimmte Regularien vorgegeben werden. Aber der größte Ansatzpunkt in Sachen Bildung und Aufklärung, etwas zu erreichen, sehen wir im privaten Bereich.
Das ist richtig. Ich wollte eigentlich, ja, das glaube ich auch. Ich hatte so eine Erfahrung gemacht, wo wir viel über das Thema Nachhaltigkeit gesprochen haben. So, ich sage mal, Handwerksbetriebe, ich sage mal im Bäckereiumfeld. Mhm. Das, was du eben angesprochen hast. Das war ja wirklich viel so, weil es muss ja bis 18 Uhr, solange wie ich offen habe, alles da liegen. So. Ja. Und da finde ich, hat bei manchen Umdenken stattgefunden. Ja. Und du kommst dann abends dahin und dann ist halt eben nicht mehr jedes Brot da. Und dann habe ich auch gesagt, oh ja, und dann sagte dann die Dame hinter dem Verkaufsstand, ja, wir haben eigentlich nur noch das eine Brot. Ja, ist doch super, dann ist ja alles
absolut.
Weg. Dann ist ja vollkommen fein. Ja. Ich muss ja gar nicht bis abends, bis zum letzten Minute immer alles haben, weil was passiert mit dem Zeug dann? Ist ja klar, es wird dann entsorgt, wenn es glücklich läuft, noch in die Tiere oder in die Biogasanlage oder komplett auf den Müll.
Mhm. Ja, jetzt gibt es ja noch dann so Apps wie Too Good To Go zum Beispiel, ne?
Ja.
Was ja auch erstmal grundsätzlich, glaube ich, eine gute Sache ist, wo ich auch ein paar Leute kenne, die das nutzen. Aber genau, wie du sagst, da muss ja nicht bis zum, das ist ja völliger Quatsch. Aber ich glaube, da denken einfach, also
unterschiedlich. Da wird unterschiedlich gedacht. Also der eine Händler, der will wirklich bis 20 Uhr, bis zum Ende der Öffnungszeit der Filiale das Vollprogramm haben, warum auch immer. Und ein anderer, der sagt, nee, ab 18 Uhr wird hier ausverkauft und da ist um 19:30 eben nur noch vielleicht ein Viertel des Sortimentes da. Das ist dann so.
Ja, man muss sich halt nur fragen,
ja,
bei solchen, die bis 20 Uhr das komplette Portfolio da haben, wie kann ich das überhaupt wirtschaftlich machen? Also da einfach mal als Konsument drüber nachzudenken, was das eigentlich bedeutet, was da für Margen drin hängt, dass ich mir das erlauben kann, bis 20 Uhr das komplette Programm da liegen zu haben, was ich dann wegschmeiße. Oder ob ich jemand bin, der bis zum Ende halt dann aussortiert, ja, es wird immer weniger. Gut, dann brauche ich nur einen Bruchteil, was ich vielleicht noch wegtun muss.
Ist vielleicht auch ein bisschen so ein Abwägen, ne? Also wenn ich jetzt ein Bäcker bin, der bis zum Schluss alles vollstehen hat, ist das auch ein Marketing-Tool, ne? Weil die Leute sagen, da kann ich immer noch hinkommen, auch kurz vor Schluss und habe noch die volle Auswahl.
Ich meine ja nur mal, die Qualität, die Kosten des Produktes können ja nicht hoch sein. Also der Verkaufspreis ist wahrscheinlich so hoch im Vergleich zu den Herstellkosten, weil sonst kann ich mir, bin ich ja nach ein paar Wochen pleite, wenn ich das mache. Wenn ich was produziere und schmeiße immer die Hälfte weg. Das ist eigentlich nie, ne? Also muss man nur mal überlegen, was das für Qualität und Preis bedeutet. Nur mal so zum Anregen, was das Konsumentenverhalten angeht. Man kann ja selber entscheiden, wo ich dann was gegebenenfalls kaufe.
Jetzt habt ihr erzählt, ihr macht ja auch Vorträge. Mhm. Was wären denn so, weiß nicht, vielleicht kriegen wir das hin, so eine Top 3 oder Top 5 an guten Tipps, die man jetzt vielleicht so für uns, für Boris und mich und unsere Familien, die man so hier aus der Folge auch mit rausnehmen kann. Wo haben wir denn unsere großen Hebel und auf was sollten wir achten, damit eben nicht so viel Verschwendung passiert?
Ja, du hast es ja schon zu Anfang gesagt, man sollte nicht hungrig einkaufen gehen. Das kennt, glaube ich, jeder. Ja, also jeder kann darauf achten, nicht übermäßig einzukaufen. Also es macht keinen Sinn, sich den Kühlschrank so voll zu packen, dass das, was ganz hinten rechts hinrutscht, in Vergessenheit gerät und womöglich dann anfängt zu schimmeln oder wie auch immer. Also maßvoll einkaufen, fürs Klima natürlich auch saisonal, regional einkaufen. Bitte keine Erdbeeren im Winter, die aus Übersee kommen. Erdbeeren lieber jetzt frisch vom Feld kaufen, Äpfel aus der Region kaufen, Kartoffeln aus der Region kaufen, nicht die frischen Kartoffeln aus Zypern als Beispiel, die Frühkartoffeln. Das kann man machen. Ja, man kann Sachen auch einfach teilen, auch unabhängig von unseren Verteilern. Man kann auch einfach mal die Nachbarn ansprechen und sagen, ich habe hier einen Apfelbaum, ich habe zentnerweise Äpfel, ich kann sie nicht mehr sehen, könnt ihr die gebrauchen? Weiterverteilen. Mhm. Sachen einfrieren, Sachen verarbeiten, so wie unsere Omas früher. Einkochen, Marmelade, Gemüse einkochen, da gibt's ja vielfältige Möglichkeiten. Und wenn man es selber nicht kann, fragen, hat jemand die Möglichkeit, möchte jemand Sachen einkochen? Ich habe hier die Lebensmittel, ich gebe sie euch. All diese Dinge kann man machen.
Also Lebensmittel mehr wertschätzen und nicht, wenn man es selber nicht gebrauchen kann, wegwerfen, sondern weiterdenken, weitergeben die Lebensmittel.
Mhm. Ja, da sind wir, haben wir auch, glaube ich, schon mal besprochen, bei uns in Deutschland auch so ein bisschen geschädigt, weil ja nach dem Krieg alles dann für die Leute günstig gemacht werden sollte und nirgendwo kann man so günstig Lebensmittel kaufen wie in Deutschland, genau. Glaube ich. Und ja, und dann ist es natürlich mit der Wertschätzung auch schwierig, ne?
Mhm. Ja.
Zum Thema.
Nee, nee, mach
du erst.
Ich wollte eigentlich dann nur eine. Aber vielleicht ist das, gibt's das nicht mehr. Das ist, glaube ich, auch schon 5 bis 10 Jahre her. Ich habe mal, wo ich mich mit dem Thema Nachhaltigkeit mehr beschäftigt habe, halt eben auch mit Handelsketten und beziehungsweise auch den Leuten, die dort arbeiten, unterhalten. Da kriegst du ja nochmal ein anderes Bild, als wenn du offiziell die Zentrale fragst. Und die haben mir damals die Story erzählt, gerade jetzt Sommer, Grillsaison. So, und dann muss ja für das nächste Wochenende, wenn die Sonne scheinen soll, wird unglaublich viel Fleisch produziert. So, und dann regnet es aber. Und dann ist der Absatz die Hälfte. Und dann stehen da Unmengen an Grillfleisch, was entsorgt werden muss. Weil was will ich damit machen? Ich kann das ja, die frieren das ja nicht ein, die können es ja nur entsorgen. Kriegt ihr das auch mit? Könnt ihr da auch dann irgendwie beteiligen und das dann nochmal verteilen? Also gibt es dann dafür noch einen Zugang? Weil das ist ja, finde ich ja, diese Stufe Fleisch ist ja eigentlich von der Umweltbilanz her ja nochmal eine Stufe höher. Wenn man das wegschmeißt, ist ja noch schlimmer, als wenn ich jetzt vielleicht mal eine krumme Möhre wegschmeiße.
Das kommt auf den Betrieb an. Also es gibt Betriebe, ja, da nehmen wir auch die Fleischwaren mit. Und es gibt Betriebe, da werden uns ausschließlich Obst und Gemüse hingestellt, die wir dann retten. Also das ist unterschiedlich. Aber wie du sagst, Boris, gerade Fleisch ist natürlich von der CO2-Bilanz besonders umweltschädlich. Und ja, wenn man sieht, ich glaube, es ist die Heinrich-Böll-Stiftung, berechnet, dass allein in deutschen Haushalten pro Jahr, wenn alles Rindfleisch wäre, über 200.000 Rinder in der Mülltonne landen würden. Mhm. Also ist ja irre, wenn man sich das überlegt, was das für eine Menge ist. 200.000 Tiere, die gehalten werden, umsonst gehalten werden, Ackerflächen vorgehalten werden, um sie zu ernähren. Ja, und hinterher, ja. Jetzt nicht verzehrt.
Ist ja wie das, was wir damals in unserer Fleischkonsumfolge, die auch schon ein paar Tage her ist, die wir hatten, besprochen haben mit den Hühnern.
Ja.
Früher, meine Oma, wurde ja alles verwertet von einem Huhn. Mhm. Heute wollen wir ja nur noch das schöne Brustfleisch haben und der Rest wird dann. Das heißt, ich muss ja in der gleichen Menge, wie ich früher von einem Huhn satt geworden bin, muss ich ja jetzt 2, 3 Hühner halten, um so noch satt zu werden. Und der Rest wird quasi weg oder nach Afrika verschifft und da irgendwie auf den Märkten bin.
Dafür sind die Hühner aber diesmal jetzt oder mittlerweile auch 4-mal so groß.
Ja, das auch.
Ja, ja, ja. Genau.
Auch total gesund.
Ja.
Aber Tina, du wolltest eben noch was sagen.
Ja, genau. Nochmal eben zurück zum Thema Wertschätzung der Lebensmittel. Wir haben jetzt 2-mal Workshops veranstaltet mit Firmlingen, also mit relativ pubertierenden Teenagern, so würde ich mal sagen. Und das Coole ist eben, im Stadtteilhaus im Soester Süden gibt es nicht nur diesen Kaffeeraum mit Kühlschrank und Regal, da gibt es auch eine exzellent ausgestattete Küche, die wir auch nutzen können. Und wir haben uns da getroffen beim letzten Mal und ich habe Lebensmittel mitgebracht aus zwei Abholungen und habe diese zusammen mit den Teenies in den Verteiler gepackt, weil ich immer es wichtig finde, dass die Leute auch einfach mal sehen und auch ja anfassen können, worüber sprechen wir eigentlich. Und es war so ein Wow-Effekt bei den Jugendlichen, die gesagt haben, krass, große Joghurtbecher, 50 Stück, die kann man doch noch essen, die sind doch noch gut, die sind doch einen Tag über MHD, das gibt's doch gar nicht. Also das hat, glaube ich, viel mehr Effekt, als jetzt, ich sag mal, in Schulen trockene Vorträge zu halten. Und das ist das, was uns Spaß macht, mit den Leuten direkt sprechen und denen aufzeigen. Guckt euch das an. Das sind Dinge, die würden im Müll landen, wenn wir sie nicht mitnehmen. Und dann haben wir eben im Nachgang noch aus diesen Lebensmitteln auch was Schönes gekocht, haben zusammen gegessen und ganz viel erzählt. Schön. Und ich glaube einfach, dass da auch viel hängen geblieben ist.
Mhm. Das ist toll. Und habt ihr das Gefühl, dass durch euer Engagement dann eben auch bei dann diesen Handelsketten und so, dass das auch schon was mit den Mitarbeitern und so weiter macht? Also dass ihr einfach dadurch, dass ihr Sachen abholt, da auch schon ein Bewusstsein schafft bei denen? Oder ist das einfach nur für die halt Geschäft und so, ja, da kommen halt wieder welche, ich gebe das ab und fertig?
Ich glaube, dass die Mitarbeiter ja schon sehr stringente Vorgaben haben, was aussortiert werden muss. Also mal als Beispiel, wenn du samstags abends zu einem Supermarkt fährst, dann stehen da teilweise 2-3 Kisten voller Bananen, also Bananenkisten voller Bananen logischerweise, die sind grün-gelb, da ist nichts dran. Die werden aber einfach aussortiert, weil die neue Ware schon da ist, die im Lager verräumt werden muss und weil diese Bananen möglicherweise am Montagmorgen, wenn der Laden öffnet, 1-2 braune Stellen haben. Und dann werden die nicht mehr gekauft. Ja. Ne? Das ist einfach, das ist irre. Ich glaube nicht, also ich glaube, dass die Mitarbeiter schon wahrnehmen, was wir tun, so wie auch die Tafeln, die ja auch entsprechend abholen. Ich hoffe, dass da auch zu Hause was hängen bleibt. Ob das so ist, kann ich aber nicht sagen.
Genau. Ja, ich glaube das auch. Das haben wir damals in der Folge auch besprochen. Ne, wo ich Vorgaben von oben habe, kann ich mich als Mitarbeiter, Mitarbeiterin kaum dagegen stemmen und wehren und meinen Arbeitsplatz gefährden.
Ja, ich meine es tatsächlich auch eher so im Privaten, also dass die für sich zu Hause was davon mitnehmen, irgendwie, was es für Quatsch ist, da, was da eigentlich passiert und dass man selber so ein bisschen drauf achtet.
Mag sein.
Also ich finde, ich meine, ich glaube, das bekommt ja eure Arbeit ja einen viel höheren Stellenwert jetzt nochmal von einer ganz anderen Perspektive. Aus meiner Sicht im heutigen Zustand unserer, sage ich mal, jetzt wird es ein bisschen große Gesellschaft. Weil wenn wir früher viel über das Thema Nachhaltigkeit, Verschwendung, CO2, Klima gesprochen haben, wo wir jetzt eher vielleicht auch wirtschaftlich Schwierigkeiten haben. Und ich meine, wir können uns auch eigentlich diese Verschwendung auch gar nicht mehr erlauben. Sondern wir müssen eigentlich jetzt müsste man ja noch mehr umdenken, um zu sagen, wir retten diese Lebensmittel oder fangen erst gar nicht an, diese so zu verschwenden, weil vielleicht müssen wir alle jetzt in den nächsten Wochen und Monaten ein bisschen mehr aufs Portemonnaie gucken, weil es halt eben gerade nicht so läuft, wie wir es die letzten 30, 40 Jahre hatten. Also ich meine, der Aspekt kommt ja noch dazu. Also wenn nicht jetzt, wann dann? Also da wird ja der Geldbeutel ja angesprochen aus meiner
Sicht.
Aber
dazu passend, ich drück mal kurz auf den Knopf.
Scham
statt Scham. Ist das grundsätzlich auch was euch begegnet, dass so Leute vielleicht sagen, naja, wenn ich da aber ins Regal gehe und mich sehen vielleicht Leute und also ist das ein Thema? Wahrscheinlich doch auch, oder?
Das ist ein ganz, ganz kurzer Moment. Ja, also okay. Wir sind ja mittlerweile in vielen Kindergärten unterwegs und in der Regel läuft das so ab, dass wir unsere schöne Präsentation, die wir haben, zunächst den Mitarbeitern zeigen, um die ins Boot zu holen und zu erzählen, was machen wir eigentlich, warum machen wir das, was macht Lebensmittelverschwendung mit Klima, wie hängt das zusammen. Im Nachhinein gibt es dann meistens einen Elternnachmittag, wo wir auch Lebensmittel mit hinnehmen, eine kleinere Auswahl, um zu zeigen, das sind die Dinge, über die wir sprechen. Und danach arbeiten wir mit den Kindern. Idealerweise gibt es dann im Kindergarten auch eine sogenannte Abgabestelle, wo Lebensmittel hingebracht werden, wo sich eben dann Erzieher und Eltern gleichermaßen bedienen können. Dieser Moment der Scham, der ist bei den Eltern ganz kurz am Anfang da, aus unterschiedlichen Gründen. Die einen sagen, nee, wenn hier einer sieht, dass ich was nehme, das kann ich ja nicht machen. Andere sagen, das ist ja gerettet, das nehme ich nicht. Aber das kippt ganz schnell. Das kippt ganz schnell und was uns gespiegelt wird von den Eltern ist einfach, das ist eine klasse Arbeit, was ihr da macht. Ihr kommt hier so oft hin, ihr bringt Dinge, wir nehmen die mit, wir retten das alle gemeinsam aktiv vor der Mülltonne und tun was fürs Klima.
Mhm.
Das ist es.
Ja, super, okay. Ja, und wie du schon sagst, also auch rein wirtschaftlich.
Na, ich glaube, in Zeiten des Aufschwungs, des Wirtschaftswunders nach dem Zweiten Weltkrieg, haben wir ja schon auch drüber gesprochen in einer anderen Folge, halt eben, wo wir die schönen Butterberge und Milch sehen und wo wir die Preise in Deutschland massiv runtergeschraubt haben im Vergleich zu anderen europäischen Ländern. Das merkt man ja heute immer noch, wenn man irgendwie nach Frankreich, Spanien oder Portugal fährt, was da die Lebensmittel eigentlich kosten und was sie hier kosten. Ich meine nochmal, selbst wir können uns das eigentlich aus meiner Sicht momentan nicht mehr erlauben, weil wir gar nicht wissen, wie es jetzt in den nächsten Jahren weitergeht. Und also Nachhaltigkeit, das ist immer, habe ich glaube ich da in dem Vortrag vielleicht auch nochmal damals, Klaus, wo du warst, drauf rumgeritten, weiß ich gerade gar nicht mehr, aber das ist das, was ich immer sage. Nachhaltigkeit sind immer Ökologie, Soziales, aber auch Ökonomie.
Ja, ja.
Also ich muss das Wirtschaften doch bei den ökologischen und sozialen Themen ja mit im Kopf haben. Und das ist für mich auch ein ökonomisches Thema, Dinge zu verschwenden. Ich meine, ne, wir sind so ein bisschen so da ja reingefahren in den letzten Jahrzehnten immer. Ja, das ist vielleicht eine ökologische Thematik. Es wird auch zunehmend eine ökonomische Thematik, aus meiner Perspektive.
Ja, wir merken das ja, wenn wir gerettete Lebensmittel an Verteilstellen bringen, wo auch Menschen sehr stark hinkommen, die vielleicht nicht so viele Euros in der Tasche haben. Ja, da sind die Lebensmittel natürlich immer sehr schnell vergriffen und werden gerne genommen. Also gerade in der jetzigen Zeit ist natürlich so.
Genau. Ne?
Und ich finde es insoweit, wenn man überlegt, in Deutschland gibt es ungefähr 1000 Tafeln, die sich, ich glaube, um 1,5 Millionen Bedürftige kümmern. Also was das für eine Aufgabe ist. Und dann gibt es noch so viele Lebensmittel, die neben den Tafeln weggeworfen werden. Wie viele Menschen könnten wir noch mehr versorgen.
Genau. Ne?
Also, ja.
Das ist ein guter
insoweit,
Punkt.
Insoweit versuchen wir natürlich auch, wenn wir Verteilstellen aufmachen, das an Standorte zu bringen, wo auch diese Gruppe Menschen ein Stück weit hinkommt. Nicht immer, aber auch. Ne? Also bei uns steht nicht die Bedürftigkeit im Vordergrund, aber wenn wir es damit übereinbekommen, umso schöner.
Mhm. Und da gibt es auch, glaube ich, so eine schöne Grafik, ich weiß nicht, war das das Bundesamt der Ernährung? Ich weiß gar nicht, wie es genau heißt. Wo ja auch steht, wie viel Lebensmittel, welcher Art wir auch immer viel importieren. Mhm. Ne? Und auch, meine, je mehr wir wegschmeißen, umso mehr müssen wir ja auch importieren. Also dass das ja auch wieder einen Effekt hat, was dann irgendwie gekarrt werden muss oder geflogen werden muss.
Ja.
Ist ja eigentlich Wahnsinn. Wir können das ja alles runterschrauben, wenn ihr sagt, 50% werden im Haushalt quasi weg. Wenn man das schon mal auf 30-20%
so
runterschrauben könnte.
Genau.
Das, ja.
Wie ist denn eigentlich der aktuelle Stand beim Containern? Das ist weiterhin verboten in Deutschland, oder?
Ja, genau. Ja, das dachte ich, dass das irgendwann kommt. Ja, mein Wissensstand ist, das ist verboten, aber unabhängig davon, also ist unsere Erfahrung, die Container, die stehen, zumindest sag, wenn du es andere Erfahrungen gemacht hast, Tina, aber bei den Märkten, an denen ich abhole, immer im geschützten Raum. Also könnte man gar nicht an die Container gehen und das wäre zumindest, ja, was ist es, eine Ordnungswidrigkeit? Ich würde Hausfriedensbruch begehen, wenn ich an den Container gehe. Und aus der praktischen Erfahrung kann ich jedem der Container nur sagen, man liest ja in den Zeitungen nicht selten, dass es Rückrufaktionen gibt. Aus welchem Grund auch immer, Listerien oder so in dem Käse. Wo wirft denn der Supermarkt diese Rückrufe hin? Wo kommen die hin? Die liegen in den Containern. Also wenn da der Käse noch gut aussieht und ein Datum von in 2 Wochen auf der Verpackung steht, der kann trotzdem verdorben sein. Ne? Und es ist eine unsichere Sache. Und man begeht zumindest Hausfriedensbruch in den allermeisten Fällen.
Ja, umso wichtiger, dass man das eure Aktion und euer Tun halt noch mehr hervorhebt.
Ja, genau. Ja.
Dass man da hingehen kann.
Genau.
Dann, oder sich bei euch melden kann oder wie auch immer.
Also wir sind für jede Unterstützung dankbar, für jede Unterstützung. Wir müssen natürlich auch sagen, wenn ich das mal so sagen darf, im Jahr 21 zu Foodsharing gestoßen sind, waren wir unter 40. Wir sind mittlerweile, wie Tina sagte, um die 200, also sehr stark gewachsen. Wir haben über 50 Kooperationen, aber die Zahl der Kooperationen ist nicht so stark gewachsen wie die Zahl der Food Saver. Das heißt, nicht jeder kann sofort in der Lebensmittelrettung mitarbeiten, muss sich möglicherweise ein bisschen gedulden, weil es da feste Teams in einem Betrieb gibt. Ist auch gut für den Betrieb, wenn er die Leute kennt, die regelmäßig bei ihm abholen. Aber wir haben viele andere Möglichkeiten, wie man sich einbringen kann und gegen die Lebensmittelverschwendung halt mitarbeiten kann. Also insoweit sind wir für jedes Engagement und für jede Unterstützung sehr, sehr dankbar.
Dann gebt doch vielleicht noch mal kurz eure Homepage-Adresse durch und vielleicht auch, wo man euch genau bei Insta findet. Ich meine, ich denke wahrscheinlich Foodsharing und Soest wird ja, ja reichen, aber dann ist wahrscheinlich noch ein Unterstrich oder irgendwas dazwischen. Wisst ihr das aus dem Kopf? Okay, nein, ihr sucht Foodsharing Soest ja, bei Instagram.
Genau. Foodsharing Soest.
Und die Homepage? Findet ihr auch.
Foodsharing Soest.
Foodsharing Soest. Ja, Foodsharing
Soest. Einfach googeln. Und wir packen es natürlich auch bei uns.
Ja, ja.
Ja, genau.
In die Shownotes.
Den Film auch, ne? Dürfen wir nicht vergessen.
Ja. Ja, genau.
Ja.
Gibt es noch anderes Aufklärungsmaterial, was ihr empfehlen könnt?
Also es gibt über die Verbraucherzentrale NRW ganz tolle Medien, die man lesen kann, sich anschauen kann, bestellen kann. Das nutzen wir gerne bei Veranstaltungen. Da stehen auch kurz und knapp nochmal Dinge drauf, die man selber zu Hause umsetzen kann, um es eben nicht so weit kommen zu lassen. Oder auch vom Bundesministerium für Ernährung und Landwirtschaft. Da gibt's auch gute Sachen. Also das Thema ist schon gestiegen, sag ich jetzt mal, ne? In der Aufmerksamkeit.
Okay, super. Okay. Zum Abschluss noch eine Idee. Und könnt ihr sagen, ist Quatsch oder könnten wir machen? Wenn wir als kleine Taten hier bei uns im neu errichteten Speiseraum, wo auch eine große Küche drin ist, mal so eine Aktion machen würden, kochen mit geretteten Lebensmitteln und aber eigentlich über das Thema ja sprechen wollen und gar nicht über die geretteten Lebensmittel. Könnte man sowas machen?
Absolut, immer gerne sofort.
Ja, klar. Ja, klar. Termin, sehr gute klar. Idee, Boris. Ja, okay. Gerne.
Guck mal. Guter Plan. Nicht schlecht.
Ja,
ja, dann bleibt uns jetzt nur noch zu sagen, vielen Dank, Tina, vielen Dank, Klaus, dass ihr da wart.
Sehr gerne.
Passt wirklich sehr, sehr gut zu unserem Untersatz, den wir da immer noch unter unserem Podcast stehen haben, kannst du eigentlich auch selber machen. Denn da war ja jetzt ganz viel dabei, was man selber machen kann, was man selber bedenken kann und worauf man achten kann. Ja, ich glaube, das ist aber eine würdige 50. Folge, mein lieber Scholl. Alle anderen, die danach kommen, zieht euch warm an. Ja, schönen Dank euch.
Ja, sehr gerne.
Vielen Dank euch.
Ja, tschüss. Danke.
Bis dann. Tschüss. Ciao.
Ausredefrei, der Podcast.
Ist das gerade eine Wortneuschöpfung?
Eine gute Frage.
Mit Boris und Daniel.
Das kannst du eigentlich auch selber machen.